Heute in CT Uplink, Safe Harbor, Ultraviolet und Microsoft-Neuheiten. Bis gleich.
CT Uplink.
Hallo, willkommen zu CT Uplink Folge 8.8. Wir sind immer noch beim Heft 22. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und mit mir sind heute hier
Jörg Heidrich,
Alexander Spier
und Nico Joran.
Genau, herzlich willkommen. Und wir fangen gleich mit Jörg an und machen ein Thema, das wir eigentlich erst vor zwei Wochen hier hatten, aber die Woche ist es richtig eskaliert.
Das kann man so sagen,
ja. Will ich mal sagen. Wir hatten angedeutet, dass das Gericht sich vor Weihnachten entscheiden könnte. Dass der Europäische Gerichtshof, es geht um Safe Harbor, Datenschutz, Datentransfer in die USA. Und es hat nicht bis Weihnachten gewartet, sondern am Dienstag war es soweit, 5.
Am 6.
Am 6. Oktober war es soweit. Was hat es denn entschieden?
Es hat entschieden, um es kurz zusammenzufassen, dass Safe Harbor und damit die wichtigste Grundlage für allen Datentransfer über den Atlantik unwirksam ist. Und das führte erstmal zu einem großen Knall, ich glaube, bei allen. Ne? Und seitdem ringen wir alle wieder zu überlegen, zu welchem Ergebnis das jetzt führt.
Ja.
Und da gibt es die unterschiedlichsten Meinungen im Moment. Also rechtsunsicher zu sagen, es gibt eine Rechtsunsicherheit, wäre im Moment noch geprahlt.
Ja.
Es gibt irgendwie eine Rechtsfassungslosigkeit.
Ja. Also ging es ursprünglich um Facebook immer. Also das war der eigentliche Rechtsstreit, ging darum, dass Facebook Daten standardmäßig in die USA schickt. Aber Safe Harbor betrifft deutlich mehr Unternehmen und das Gericht hat sich auch entschieden, jetzt nicht nur zu sagen, Facebook muss was ändern, sondern für euch alle bedeutet das was. Und das war also, selbst wenn wir es war jetzt ein bisschen absehbar, dass es so kommt, aber so richtig drauf vorbereitet ist keiner.
Nee, letztendlich nicht. Also es gab ja so ein Vorvotum des Generalanwalts, der das schon mal in die Richtung entschieden hat. Meistens folgt das Gericht dem, so hat es das hier auch getan. Aber das so richtig erwartet hat das irgendwie letztendlich dann doch keiner. Ja. Zumindest hat sich scheinbar niemand Gedanken gemacht, was denn danach kommt. Also Safe Harbor ist seit sehr langer Zeit umstritten. Die deutschen Datenschutzbehörden haben schon im Jahr 2010 gesagt, das reicht nicht. Um mal kurz zu erklären, was das überhaupt ist. Das ist eine Vereinbarung, die die Europäische Kommission mal mit den Amerikanern geschlossen hat. Und es geht darum, dass personenbezogene Daten, also Namen, Adressen und Ähnliches, aus Europa in die USA übermittelt werden. Und da gibt es juristisch ein großes Problem, weil man sagt, und das natürlich völlig zu Recht, dass die Datenschutzstandards völlig anders sind. Also die sind in Europa, also insbesondere in Deutschland, eben wesentlich höher als in den USA. Und deswegen ist es juristisch eigentlich nicht erlaubt, die aus dem europäischen Raum in einen sogenannten unsicheren Drittstaat zu bringen, und das ist die USA. Da das aber irgendwie blöd ist, wenn man das gar nicht dürfte, auch fürs Internet nicht so richtig gut, hat man sich allerdings schon im Jahre 2000 dieses Safe Harbor Abkommen ausgedacht. Und das war natürlich, ja, 2000 war noch eine wesentlich andere Zeit, ja, vor 9/11, ja. Eine bessere Zeit wahrscheinlich. Und da gab es zumindest noch größere Auswüchse des amerikanischen Überwachungsstaates nicht. Und Safe Harbor ist im Prinzip, sagt das amerikanische Unternehmen, ich unterwerfe mich europäischen Datenstandards und um das entsprechend nach außen darzustellen, lasse ich mich eintragen in ein Verzeichnis. Ja. Mehr musste man in der Praxis eigentlich nicht machen. Und das hat dann schon gereicht. Also unter Umständen ist es schwieriger, zu seinem Drucker nebenan, seinem Offset-Drucker irgendwelche Daten zu geben, weil man da vielleicht noch eine Auftragsdatenverarbeitung schließen muss, als sie in den USA zu übermitteln. Aber das ist jetzt vorbei.
Ja.
Und jetzt haben wir alle ein Problem.
Genau, und die Frage war ja, also die Frage, die ich auch oft in Interviews jetzt bekommen habe, was bedeutet, also Facebook ist noch da, das letzte Mal, dass wir geguckt haben, also das war so die erste Frage, weil es gilt sofort. Also
das gilt sofort.
Wie war das so schön, es gilt unmittelbar, soweit ich weiß, ja. Aber jetzt war erstmal, also die Kommission hat auch gesagt, ruhig, wir gucken uns das jetzt erstmal an. Also ihr müsst jetzt nicht direkt aufhören.
Ja, das Blöde ist, dass das Urteil auch gesagt hat, dass die Kommission nichts zu sagen hat. Ja,
genau.
Hilft also relativ wenig, wenn die irgendwas sagen, was die Wirkung des Urteils betrifft, ist das beim Europäischen Gerichtshof anders als zum Beispiel beim Verfassungsgericht oder beim BGH immer so ein bisschen so, dass sie sich relativ wenig Gedanken machen, was sie damit auslösen, was sie da enthalten, sodass sich halt die Frage stellt, was kann man denn jetzt überhaupt machen?
Ja, eben.
Und da haben dann unmittelbar, nachdem das Urteil veröffentlicht wurde, die Juristen angefangen, wild zu streiten. Natürlich auch so ein bisschen von den unterschiedlichen Ausprägungen, die mehr aus dem Datenschutz kommen, ja. die mehr aus dem Unternehmensbereich kommen. Die Kommission selber hat sich geäußert, dass man mit Alternativen arbeiten kann. Also es gibt so Standardvertragsklauseln, die von der Europäischen Union vorgegeben sind, die man verwenden kann. Es gibt sogenannte Binding Corporate Rules, das ist aber eher so in Konzernen. Und es gibt vor allem die Einwilligung. Die Einwilligung ist das Interessanteste hier sicherlich, aber die Einwilligung hat so ein bisschen das Problem, ich kann nur einwilligen in so einen Datentransfer, wenn ich informiert werde. Das heißt, man muss mir genau vorher sagen, was mit meinen Daten passiert in den USA. Und da sagen natürlich einige, wie zum Beispiel ehemalige Bundesdatenschützer Peter Schaar sagen, das kann ich gar nicht wissen. Ja, und deswegen kann ich gar nicht wirksam denjenigen einwilligen lassen, selbst wenn ich ihm das noch alles erkläre.
Oder man schreibt direkt drauf, ich stimme zu, dass die NSA meine Daten bekommt.
Ja, gut, das ist, aber auch das weiß ich ja nicht. Und das kann ich nicht sicherstellen.
Genau, und dann war die Sache, dass man muss es widerrufen können und es muss freiwillig sein. Genau. Also wenn ich dann sage, nein, ich stimme nicht zu, darf Facebook eigentlich nicht sagen.
Also ist jetzt die Erkenntnis daraus, Facebook arbeitet im Moment völlig illegal, also oder hat illegal meine Daten oder ist das?
Ja, also erstmal im Verhältnis des einzelnen Users ändert das relativ wenig. Okay. Also ich kann zum Beispiel Sachen in den USA bestellen. Ich kann bei Facebook, wenn in den USA Mitglied werden und so weiter, das ist meine persönliche Entscheidung. Hier geht es um Datentransfer von Unternehmen insbesondere. Okay. Und bei Facebook speziell war es so, dass, wenn ich richtig informiert bin, das weißt du vielleicht auch besser, dass ich einen Vertrag mit Irland geschlossen habe, mit Facebook Irland, und Irland hat dann die Daten in die USA transferiert. Genau, und das ist das, was problematisch ist.
Also es ist so aus technischen Gründen, es ist so, dass Facebook hat halt die Serverfarm in Irland, in den USA, und also ich habe das auch mal irgendwo erklärt gelesen, das wird quasi immer hin und her geschoben, damit egal wo du bist und jeder immer ganz schnell die Daten hat, jede Millisekunde und so weiter. Ja. Und das gilt für Irland, ist deswegen wichtig, weil nicht nur die europäischen Kunden bei Facebook Irland angemeldet sind, sondern alle, die nicht aus den USA kommen. Also das ist der Ansatzpunkt für auch die chinesischen und die indischen und die südamerikanischen und die kanadischen dann in dem Fall auch. Und deswegen ist es halt auch für Facebook, also ich meine, es wäre auch schon groß, wenn nur die Europäer betroffen wären. Und jetzt ist eben die Frage, wie schnell wer drauf reagiert. Mhm. Weil diese Regeln...
Das ist einer der Gründe, warum die alle in Irland sitzen, ist, dass es dort, man sagt, eine besonders laxe Datenschutzaufsicht gibt. Deswegen sind auch die ganzen amerikanischen Unternehmen da gerne mal, außer wir natürlich wegen steuerlichen Gründen. Ja. Ich glaube, man sagt, es gäbe dort keinen Juristen in der Aufsichtsbehörde.
Das ist ein sehr kleines Büro.
Es gibt was Steuern und Datenschutz.
Es ist ein sehr kleines Büro in so einem Einkaufsding, wo man eine Tür hat und so. Also es ist...
Ja, die Frage ist tatsächlich, was man machen kann. Also wenn man sich das Urteil mal anschaut, dann steht da als Hauptbegründung drin, es darf nicht übermittelt werden, weil man nicht genau weiß, wer darauf Zugriff nimmt, insbesondere von Behörden. Ja. Wenn man das zu Ende denkt, dann heißt das irgendwie, dass ich gar nichts mehr übermitteln darf, weil ich immer einen Zugriff von Behörden habe und nie genau weiß, wann der passiert. Nur wenn man es noch weiter denkt, dann habe ich das auch immer in Europa. Ja, oder in England noch schlimmer. Ja. Also da kann ich ja dann auch sicher sein, überwacht zu werden. Aber auch wenn ich irgendwelche Chinesen werden wahrscheinlich auch immer irgendwo drin hängen, irgendwelche Russen häufig irgendwo drin hängen. Also ich weiß das nie. Und wenn man das streng zu Ende denkt, und das hat der EuGH, glaube ich, nicht getan, würde man wahrscheinlich zu dem Ergebnis kommen, dass man gar nichts mehr übermitteln darf. Ja, das wäre so der ultimative Schluss. Was Datenschützer im Moment sagen, ist, dass man zumindest nicht mehr in die USA legal übermitteln darf. Das heißt also weder über Safe Harbor sowieso nicht, aber auch nicht über Einwilligung, auch nicht über diese EU-Vertragsvorlagen, also gar nicht mehr. Das wäre natürlich irgendwie auch blöd. Worauf es jetzt ankommt, was so ein bisschen Rechtssicherheit schaffen kann, ist die Stellungnahmen der Datenschutzbehörden. Mhm. Die wollen sich wohl noch diese Woche zusammengesetzt haben. Na gut, viel Woche ist nicht mehr.
Ja, eben.
ich habe vorhin nochmal geguckt, ich habe heute nichts gesehen. Gut, dann hoffentlich irgendwie zeitnah. Und das ist so ein erster Anhaltspunkt, wenn die irgendwie sagen, geht gar nicht mehr und dafür spricht durchaus einiges, dann haben wir alle ein ziemlich großes Problem. Und zwar noch mehr die deutschen Unternehmen oder die europäischen Unternehmen. Also ich glaube, so ein Facebook wird das relativ egal sein. Ja, die können da auch zu nichts gezwungen werden. Das Problem haben die kleineren, mittleren Unternehmen in Europa, die sich auf amerikanische Services verlassen, wo Mail-Übermittlung zum Beispiel, also Google Mail zum Beispiel, ja, wäre so eine typische, das sind massiv personenbezogene Daten, dann habe ich irgendwie mein ganzes Unternehmen nutzt das dann oder irgendwelche Newsletter-Versender und.
Ja. Cloud-Services.
Cloud-Services
ja,
sowieso,
also das ist da war ja, schon da hast du ja gerade jetzt, wo es dann, ich meine, das war nämlich das, das ich auch gleich gelesen habe, so, oh Gott, wir koppeln uns damit ja gleich ab und der Fortschritt und IoT und jetzt ist das gerade hier dabei und jetzt könnte auch nichts mehr übermittelt werden, toll, da fällt Europa dann endgültig zurück und solche Geschichten kamen dann natürlich auch sofort auf.
Während so Bundesvereinigung Mittelstand und so jubelt. Guckt euch doch mal die europäischen Alternativen an, haben ja auch tolle Sachen. Ja. Das wäre natürlich...
Ja, und jetzt, also es gibt ja auch noch die Sache, die jetzt eigentlich schnell fertig sein sollte, dass die EU-Kommission mit den USA über Safe Harbor 2 verhandelt, ja. Nur das, was sie da haben wollten, war ja im Prinzip Safe Harbor 1. Eine wichtige Aussage war ja, dass die Sachen wie der Patriot Act und so in den USA ja gerade diesen aus europäischer Sicht unkontrollierten Zugriff erlauben. Ja. Und die EU-Kommission wird nicht die US-Amerikaner davon überzeugen können, dass sie jetzt sagen, okay, wir lassen den Patriot Act sein. Also,
das sehen einige europäische Datenschützer anders. Ja. Ja, aber das sehe ich leider auch nicht. Ja. Nur das Problem ist natürlich, die stehen hier auch bei der Neugestaltung unter diesem Damoklesschwert des Urteils. Und das... Ich sehe da nicht, wie man problemlos da Safe Harbor 2 machen kann. Also mit den Vorgaben hier wird das irgendwie richtig schwierig, zumal eben hier in dem Urteil auch gesagt wird, die Kommission dürfe irgendwie gar nichts erlassen, was im Zweifelsfalle hier derartige Regeln vorgibt, schon generell. Also das wird irgendwie ein größeres Problem werden, denke ich.
Ja, also ich habe dann auch schon die Woche, also erst war der Jubel schon groß und dann hat man schon mitgekriegt, dass jetzt da irgendwie noch keiner so weiß, was mit anzufangen ist. Es zeigt aber auch, dass, also ich meine, Safe Harbor ist 15 Jahre alt. Ich meine, das ist zwar schon lange, aber natürlich ist es nicht so lange. Aber im Internet ist also alles, wovon wir reden, ist jünger. Ja, also das ist alles ist erst danach gekommen und alles baut darauf auf. Ja. Und jetzt nicht einfach, und auch dieses mit, wir holen jetzt Server nach Europa und sowas, das ist ja auch alles.
Nee, vor allen Dingen hilft das nicht, weil auch wenn es amerikanische Unternehmen sind, wenn die in Irland sitzen, können die Geheimdienste da trotzdem zugreifen. Da gibt es sogar entsprechende Urteile zu, also es ist auch kein Geheimnis oder so. Sondern die können da völlig legal auf die, was weiß ich, Microsoft-Services.
Genau, also bei Microsoft gibt es gerade ein Gerichtsverfahren auch. Das war eine Sache, die ist noch nicht entschieden, soweit ich weiß. Also da ging es auch, ich glaube, es ging aber gerade um nicht einen Amerikaner, sondern wirklich jemanden, der... Also der einzige Angriffspunkt war, dass Microsoft ein US-Unternehmen ist. Mhm. Also der Server steht in Irland und sie wollen da raufgucken. Und da war es aber auch so, dass die Bundesregierung sich da auch schon, ich weiß nicht, eingeschaltet hat, also eine Stellungnahme vor Gericht abgegeben hat. Aber das ist natürlich auch, also das zeigt, dass sie es auf jeden Fall wollen und dass sie der Rechtsauffassung sind, dass sie es können. Und das würde dann selbst dieser ganzen Sache. Und dann brauchen wir Facebook 2, Google 2, Google Europe.
Ja, Schengen-Netz. Schengen-Netz feiert sein großes Comeback.
Ja, aber gerade das, da natürlich jetzt auch Unternehmen betroffen sind, die das hier für die Welt machen. Also ich schätze mal, dass es nicht nur Facebook ist, die sich entschieden haben, dass Irland ein ganz toller Punkt ist, weil wenn sie da dürfen, dann dürfen sie sowieso überall in der Welt, weil der Datenschutz hier schon strenger ist. Und dann sind das, also ist das ja nicht nur Schengen-Netz, sondern dann haben die USA haben dann ihr Netz, wo sie überwachen dürfen und das wäre doch die Hoffnung, ja.
Naja, überwachen werden sie sicher auch weiter.
Ja, natürlich. Ja, klar, also es ging ja hier jetzt auch wirklich nur um die Sachen, die erlaubt sind. Also ich meine auch die Diskussion von wegen, die greifen die Internetkabel an und sowas. Das Gericht hat sich ja noch nicht mal auf die Snowden-Enthüllung berufen müssen. Es hat nur gesagt, das war ein Auslöser. Aber sie haben ja gesagt, wir brauchen uns ja nur die US-Gesetze angucken. Und da steht drinne, ihr dürft drauf gucken, es gibt keinen Rechtsschutz dagegen,
Also sie berufen sich in der Tat für die Begründung auf zwei Mitteilungen der Europäischen Kommission, aus denen hervorgeht, dass die Amerikaner eben Daten abschnorcheln. Genau. Also so richtig von höchster Stelle. Ja. Ja, also das ist schwierig. Was man jetzt machen kann in der Praxis ist, also ich war vorher schon ein großer Vertreter, sich sehr genau zu überlegen, mit welchen amerikanischen Unternehmen man zusammenarbeiten muss. Also wir haben das hier zum Beispiel im Verlag auf ein absolutes Minimum reduziert und da auch nur auf welche, wo möglichst keine oder ich glaube auch gar keine personenbezogenen Daten fließen. Dann kann man sich natürlich technisch ein bisschen schützen. Das ist jetzt nicht nur hierfür, aber allgemein mit Verschlüsselung und Ähnlichem. Ja. Und ansonsten sollte man sich wirklich überlegen, wem man seine Daten anvertraut. Das war natürlich schon vorher so, aber es ist jetzt nochmal ein bisschen virulenter geworden durch die ganzen Geschichten. Ich glaube nicht, dass es jetzt eine große Klageflut gibt. Vor allen Dingen kann man das nicht abmahnen. Ja, das lese ich häufig bei uns im Forum. Jetzt wäre ich gerne Abmahnanwalt. nützt leider nichts. Also es ist so gerade so ein bisschen, es gibt eine neue Rechtsprechung, die sagt, man kann Datenschutzverstöße abmahnen, aber die hat sich noch nicht so durchgesetzt. Wenn das käme, wäre das jetzt in der Tat ein Eldorado. Ja, dann würde ich müssen
wir alle wechseln, ja.
Einen Job wechseln, aber kann man im Moment nicht. Deswegen sollte man halt wirklich ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube aber jetzt auch nicht, dass es eine Riesenverfahrenswelle von den Aufsichtsbehörden gibt. Die werden ein bisschen sagen, hoffentlich sagen, was man machen kann auch und nicht nur sagen, was man nicht machen kann. Das wäre sehr hilfreich und dann sollte man wirklich seine Dienstleister mal durchgehen.
Ja. Ja gut, gucken wir mal. Also vor 2 Wochen hätte ich gedacht, dass wir irgendwie euphorischer drauf reagieren, aber jetzt
Konfetti.
Ja, Sekt. So ein bisschen, aber gut. Jetzt haben wir ja noch ein bisschen Zeit bis Weihnachten. Mal gucken, was noch passiert, wenn sich jetzt die Leute, die Unternehmen dazu äußern und
ja, bist du richtig viel, hat ja keiner was dazu gesagt, oder? Es ist alles so ein bisschen, ja, es läuft erstmal so weiter. Ne?
Die sind wahrscheinlich genauso irritiert,
also
oder?
Die ersten, also, die sich jetzt so geäußert haben, werden vorhin Salesforce hat wohl jetzt was gesagt, die berufen sich jetzt auf so eine Alternative, wo jetzt genauso fraglich ist, ob die noch gilt.
Okay,
also deswegen, aber natürlich ist das jetzt der erste Schritt.
Immerhin hinterfragen sie das mal. Genau. Das finde ich ja schon nicht schlecht. Das ist einfach, bei Safe Harbor hat man es ja einfach gemacht und auch nicht groß geguckt, was passiert ist. Hat sich auf die Liste gesetzt und ich bin jetzt Safe Harbor und super und gib mir eure Daten. Also das war natürlich wirklich auch irgendwie jedem klar, dass das nicht funktionieren könnte auf Dauer.
Ja, gut.
Aber wie es ausgeht, also ich denke, es kommt jetzt sehr auf die Datenschutzbehörden an, aber da müssen wir einfach gucken, was die uns mitgeben.
Ja, wir haben ja genug in Europa. Mal gucken, was die Iren sagen. Oder der Ire. Ich glaube, das ist einer. Der Ire, wenn der sich äußert. Ja, gucken wir mal. Das beschäftigt uns jetzt noch eine Weile. Was uns schon eine Weile beschäftigt?
Schon eine Weile?
Mein Übergang.
Ein Traumübergang.
Du hast es gar nicht hingelegt. Ultraviolet hast du mitgebracht. Diesen Zettel,
den kannst du
mal in die Kamera halten. Den kennt man.
Kann man den Code noch lesen?
Das ist egal. Der ist schon eingelöst.
Also das ist der lila Zettel, der ultraviolette Zettel, den man aus Blu-rays und DVDs kennt. Ne? Und du hast dich damit beschäftigt, dass darum geht's. Es geht darum.
Jetzt möchtest du eine Erklärung. Ne?
Ja,
es ist schwer zu, also eigentlich leicht, aber trotzdem mit schweren Worte zu fassen. Also es ist praktisch, wenn man so möchte, eine Videoplattform. Die Idee ist, kurz gesagt, das ist die legale Antwort auf die große Raubkopier, Schwarzkopiererei von Filmen. Also die Idee ist, dass die Hollywood-Studios gesagt haben, okay, die Leute wollen vielleicht doch mal ihre Filme, die sie auf Scheibe gekauft haben, sich vielleicht anschauen auf ihrem Mobilgerät oder irgendwie auf einem anderen Gerät. Und gut, wir müssen ihnen vielleicht wirklich mal was bieten, eine Alternative bieten. Und da ist dieses hierbei entstanden. Es gab ja verschiedene Ansätze, in der iTunes kennt man ja auch, wo es auch so Codes gibt und alles Mögliche. Und Ultraviolet ist ein Zusammenschluss von ganz vielen Studios. Disney ist witzigerweise zum Beispiel nicht dabei. Apple ist wiederum von den Hardware- bzw. Portalbetreibern nicht dabei. Aber sonst sind eigentlich wirklich eine Menge vertreten. Und es ist jetzt so, dass man so einen Zettel dann mal in der Regel findet in so einer Scheibe mit einem hier 16-stelligen Code. Und man geht dann auf eine Website, so die Theorie. Ich sag's mal vorsichtig. Man geht halt auf eine Website und gibt diesen Code da ein und hat dann ein digitales Schließfach sozusagen. Mhm. Und in diesem digitalen Schließfach werden alle Filmlizenzen, die man dann mit der Disc zusammen erworben hat, gespeichert. Und im nächsten Schritt kann ich dann zu irgendeinem Streaming-Dienst gehen, der an diesem Ultraviolet in Deutschland teilnimmt und mir das dann entweder direkt streamen lassen. Ich habe da mal was mitgebracht.
Das ist ein zentraler Dienst für alle.
Das ist genau dieses Ultraviolet. Das ist erstmal hier ein zentraler Dienst, aber es gibt dann halt Streaming-Dienste, wo du dann direkt den Film erstmal überhaupt bekommst. Also Ultraviolet streamt eigentlich gar nicht selber.
Also man hat keine Ultraviolet-App.
Genau, es gibt keine Ultraviolet-App, es gibt nicht die Ultraviolet-App, aber das hier wäre zum Beispiel diese von Flixster und da sieht man dann, okay, das sind jetzt Filme, die ich hier so registriert habe. Flixster ist eine Tochter von Warner und die machen eigentlich nichts anderes. Also der ist nur dafür da, um dieses Ultraviolet umzusetzen. Was ganz interessant ist, ist in Deutschland ist noch Videocity dabei. Das ist an sich ein Online-Streaming-Dienst. Da denkt man sich, hä, wie kommen die denn da jetzt zu? Was haben wir, welches Interesse haben die? Und da ist es tatsächlich so, dass die, obwohl die keine Discs verkaufen, tatsächlich Filme verkaufen mit diesen Ultraviolet-Codes. Okay, ja. Können wir gleich nochmal. Ja. Dann wird es ein bisschen komplizierter.
Es ist schon, dafür, dass es die Konkurrenz zu Torrent sein sollte, ist es schon immer noch ein bisschen kompliziert.
Es ist, ja, es ist eigentlich, also es klingt alles super, ne? Es steht hier in drei einfachen Schritten.
Genau, ja.
So. Und genau genommen, wenn man sich es dann anschaut, ist es meistens nicht ganz so einfach. Also es fängt damit an, dass man, eigentlich gibt es MyUV, das ist so myuv.com, das ist eigentlich so eine Hauptseite, da sollte man eigentlich diesen Code dann eingeben können und über diesen Code dann das freigeschaltet bekommen. Ja, Überraschung, bei einigen im Test hat es dann gar nicht funktioniert, dann kommt man erstmal auf eine andere Seite. Dann soll man geht man erstmal, was weiß ich, Fox, Universal oder wer auch immer, weil die wollen natürlich erstmal nochmal für ihre Filme werben und kennen sie das Angebot schon und weiß ich auch nicht was. Und ganz übel ist es, dass es manchmal so hieß, nee, geht gar nicht. Da können sie dann leider das nur bei irgendeinem anderen Anbieter machen. Also man hat so ein bisschen das Problem, Hollywood ist zwar zusammen, man möchte zwar irgendwas aufbauen, aber man möchte ja auch nicht so zurückgehen und dann wirklich alle seine Lizenzen reinschmeißen, sondern dass das irgendwie doch noch unter Kontrolle halten. Und ein schönes Beispiel dafür, das habe ich nämlich jetzt hier auch mal, vielleicht sieht man das.
Wir haben keine Detailkamera,
ich versuche es trotzdem mal. Ja, so geht's. Die obere Reihe sieht man, das sind alles Filme, die könnte ich jetzt abspielen und hier unten ist Expendables. Die habe ich jetzt bei Videocity erworben, sozusagen, das ist ein Test. Habe ich nicht wirklich gekauft, ich gebe es mal ehrlich zu.
What?
Und da ist es so, dass das hier zwar lustig auftaucht in dieser Flickstar-App, aber wenn ich es versuche abzuspielen, dann kommt ein, tja, schade, müssen Sie mal zu Videocity gehen, dann werde ich halt auf die Seite.
Ach, das ist ja super.
Verwiesen. Okay. Oder ich kriege einfach nur eine Fehlermeldung. Oh, ja. Das kommt daher, weil dieses System arbeitet halt mit Streamingdiensten zusammen. Aber keiner schreibt diesen Streamingdienst vor, alle Videos vorrätig zu haben.
Ach so.
Und so kann es sein, dass wenn du von mehreren Herstellern das hast oder von mehreren Quellen das hast, dass das mal hier und da verteilt wird. Aber es ist nicht so super schlimm. Also Flixster hat schon die meisten. Und um nochmal auf Videocity zurückzukommen, das war die Idee bei denen. Die haben dann mal gesagt, ihr kauft die bei uns und natürlich könnt ihr auch streamen. Hm. Aber vielleicht haben wir ja eine Streaming-Plattform. Vielleicht habt ihr irgendeinen Fernseher oder irgendwas, dann könnt ihr zu einer anderen Streaming-Plattform gehen und das dann darüber streamen, weil es ja in eurer digitalen in eurem Schließfach freigeschaltet ist. Problem dabei ist, es sind halt wenige da in Deutschland, die das überhaupt unterstützen. Ne? Wenige Streaming-Dienste. Ja. Neu dazukommen soll jetzt Juke. Das ist von Media Saturn Holding.
Also genau, die haben das jetzt total überarbeitet. Das gibt es auch schon länger. Aber
das gibt es länger, genau. Und die starten sozusagen nochmal neu und wollen nochmal richtig anfangen. Und die machen das dann. Und was ich auch ganz interessant fand als Argument war, wenn mal einer dieser Streaming-Dienste kaputt geht, dann hat man wenigstens noch irgendwo eine zentrale Stelle, wo die ganzen erworbenen Filme sind. Und das ist ja gar nicht so blöd.
Ja. Nee, schon.
Natürlich. Wir hatten in der Vergangenheit Into Movies und sowas. Die sind halt wirklich Ace-Track, glaube ich, hieß der andere aus der Schweiz. Der ist abgeschaltet worden. Und dann hieß es, sie haben jetzt irgendwie noch 2 Tage Zeit, alle Lizenzen freizuschalten, aber bitte bei dem Gerät bleiben. Wenn sie wechseln jemals, ist leider Lizenz-Key ungültig. Also die Idee ist gut. Man kann das auch runterladen. Man kann es auch wirklich offline anschauen. Also das ist wirklich nicht schlecht gemacht.
Was für Qualität ist das dann?
Also ich glaube, das ist entspricht das angucke, in meisten Fällen der Qualität der Disc. Das heißt, wenn du eine DVD kaufst, kriegst du SD-Qualität. Wenn du eine Ultra HD sagen. Eine Blu-ray kaufst, kriegst du HD.
Wenn du weißt, wo es Ultra HD gibt, dann kannst du es ja mal hier.
Zukünftig bei Ultra HD wird es das aber weiterhin geben. Das haben wir schon gesehen, weil zum Beispiel Fox damit schon geworben hat, dass es weiterhin aber nur in HD dann das gibt. Was ganz.
Also, heißt, du kaufst.
Die Ultra HD hast du natürlich weiterhin auf der Disc. Ja, und du hast dann die 4K-Auflösung auf der Disc, aber dieses Ultra Violet ist bislang gar nicht für 4K
ist
vorgesehen.
Ultra, genau,
das ist nur für HD.
Das war bei Blu-ray, war das am Anfang genauso.
Ja.
Da hast du am Anfang auch nur. Also, ich habe das mal mir mal angeguckt und dann.
Genau, das macht jetzt so eine Entwicklung durch. Es ist schön, dass es überhaupt sowas gibt.
Ja,
stimmt. Wir sind in Deutschland aber zum Beispiel nicht so weit wie in den USA. In den USA ist es so, da gibt es so ein Walmart-System zusammen mit Voodoo. Da kannst du hingehen, deine alten DVDs nehmen und dann sagen, hier, ich möchte gerne davon eine Digitalkopie haben. Und dann kriegst du für $2 entweder die SD-Kopie oder du kannst auch sagen, für $4 möchte ich gerne die HD-Fassung haben.
Aber so viel billiger ist es ja dann auch nicht, als wenn ich es mir dann
direkt nochmal kaufe.
Ja. Ist, ja, kommt, aber es ist schon okay. Also ich meine, ich habe die alten HD-Filme, die alten DVDs da, die ich nicht mehr habe.
Vor allem die digitale Version ist halt schon praktisch. Also das ist schon immer was.
Wobei man natürlich es wird sonst explodiert das Kommentarfeld hier unter dem Video. Man darf natürlich nicht vergessen, wir reden hier immer noch über ein DRM-geschütztes System. Ja. Also da wird immer noch, zwar auch mal ich runterladen kann, es ist immer noch nicht so flexibel, wie wenn ich es jetzt habe in einer Form, wo es komplett von DRM befreit ist.
Ja. Okay. Also man kann ja schon froh sein, dass die Flickster-Apps für Android und für iOS
gibt. Genau, es gibt die. Aber ich habe dann zum Beispiel wieder nicht die Sache, dass ich sage, okay, ich habe jetzt aber gerne, Surround Sound oder Originalton ist auch so eine Sache, habe ich gerne jetzt zum Beispiel an meinem Laptop oder an meinem Rechner.
Stimmt,
ist auch ein Problem.
Ich hatte mir auch so einen Film eingelöst und da hat mich geschaut, du kannst kein Original tun, es geht einfach nicht.
Genau, es gibt bei einigen, aber es ist witzig, du hättest mal den Dienst wechseln sollen. das ist total bescheuert. Ja. Also das kann vorkommen, dass du einen Film freischaltest und du guckst die Flickster-App und dann geht es meinetwegen nur auf Deutsch und dann gibt es bei die Video-Society-App und dann geht es auf Englisch und also das ist auch noch das Chaos bei den ganzen Geschichten. Also die Lizenzen hast du eigentlich für alle möglichen Versionen, aber du kommst halt häufig über die Clients.
Ich hatte versucht, damit in USA zu registrieren, das geht aber nicht, du kannst es nur in Deutschland machen.
Das ist das Größte, das finde ich fast die größte Frechheit. Ich meine, du kannst nämlich, nehmen wir mal die USA raus, aber wir beide wissen ja, juristisch gesehen, EU-Wirtschaftsraum und alles, wir wissen ja, du kannst eigentlich aus Großbritannien völlig legal, völlig unproblematisch Discs holen und die darfst du ja abspielen. Wir haben den gleichen Regionalcode, wir haben den Wirtschaftsraum und alles, aber du kannst keine britische Ultraviolet-Code auf dem deutschen, in dem deutschen Service einlösen.
Achso, das ist dann immer wo dein Herkunftsland.
Super. Das ist immer dann an deinem Herkunftsland. Also das heißt, du kannst dir die Disc holen, du kannst die Disc abspielen, das ist alles toll, aber du kannst dir nicht die Digitalkopie dazu holen, weil dafür musst du leider britischer Staatsbürger sein.
Ach ja, und lass mich raten, du musst dich da anmelden.
Du musst dich dann da an
Großbritannien. Also ich meine, du musst dich hier generell dafür anmelden. Sowieso anmelden, dann musst du dich nochmal bei einer zusätzlichen
Abspielstelle. Dann musst du dich bei dem Streaming-Dienst
Es geht natürlich nicht auf Netflix oder Amazon oder irgendeinem anderen Dienst, der verbreitet ist.
Netflix oder und doch? Amazon, da ist bei Netflix würde es deshalb nicht gehen, weil Netflix hat meiner Meinung nach kein großes Interesse an einem Dienst, der um Kaufvideos geht. Bei Netflix ist es ja eine Flatrate. Also die haben einfach kein Interesse. Aber du hast natürlich recht.
Das macht es ja nicht besser. Also,
das macht nicht besser, aber es ist halt, du hast natürlich recht, es geht hier darum, Hollywood möchte weiterhin die Kaufdisk nach vorne treiben oder überhaupt die Kauftitel nach vorne treiben. Mhm. Und das ist...
Bei Amazon wird es ja dann Sinn machen.
Bei Amazon wird es gehen, aber... ja.
Ich überlege ja immer, also ich bin ja auch E-Book-Fan, da wünscht man sich ja, das ist so ein Wunsch, den ich habe, dass ich ein Buch kaufe und das E-Book dabei habe. Aber wahrscheinlich, wenn das irgendwann kommt, ist das genauso was.
Ja, stimmt. Also,
das natürlich. Ist vielleicht jetzt auch nicht die Hoffnung.
Was ganz nett ist, das hatte der Kollege Gieselmann erzählt, der macht das so, da kauft sich halt dann die Disc, kauft die zu Hause und das ist ja nicht auf einen Benutzer beschränkt, sondern du kannst halt mehrere Benutzer haben, praktisch die ganze Familie. Und er macht das dann zum Beispiel so, dass er die Sachen für seine Tochter freischaltet. Und wenn die dann unterwegs ist und hat, die will gar nicht, braucht gar nicht irgendwie den Surround und weiß ich nicht und großen Bildschirm, sondern die guckt sich das dann tatsächlich irgendwie auf ihrem Mobilgerät an in der Bahn. Das finde ich zum Beispiel eine ganz nette Alternative.
Ja. Das ist auf jeden Fall besser als vorher, wo es das gar nicht gab.
Also die Idee ist nichts. Aber es ist unfassbar, also ich finde es auch immer unfassbar umständlich, wenn ich meistens spare es mir einfach, das freizuschalten, weil so oft gucke ich es dann halt doch
nicht. Solltest du aber irgendwann tun, weil du
guckst,
dann kannst du nämlich den immer nur hier diesen bis zum 31.12.2017 freischalten, was auch so ein absolutes Datum ist. Aber das ist immer so, dass es natürlich immer irgendwo noch einen Punkt gibt, dass es auch noch zeitlich begrenzt ist. Und man fragt sich, warum? Und das ist, ich kann dann die Dinger irgendwann, also ich kann dann die Discs, wenn ich die mal weiterverkaufen sollte, was ja natürlich, naja gut, aber kann ich dann wieder nicht
benutzen. Ich hatte mal ein günstiges Ding, so eine günstige 5 Euro Blu-ray oder so, da war das drin und dann war das aber schon kurz vorm Ablaufen. Also du hast irgendwann das Problem, das ist einfach in der Packung
schon abgelaufen. Im Grabbeltisch, vom Billigangebot gilt es dann nicht mehr. Das ist alles sicherlich Zufall.
Ja, natürlich. Ja, genau, alles Zufall. Ja gut, aber wie gesagt, besser als nichts, aber es gibt noch
Luft nach oben. Genau. Absolut.
Und jetzt mein Übergang Luft nach oben hatte Microsoft.
Ja.
Wir haben ihn total genutzt. Also die Woche war, also was ich gelesen habe, weil alle waren ganz schön begeistert, was Microsoft mit einmal ist wieder da.
Also die haben einfach die beste Präsentation gemacht von allen großen Firmen, die jetzt so in den letzten, letzten Monaten unterwegs waren. Also besser als Google, besser als Apple. Ja, definitiv. Also,
kannst du das sagen? Gibt es da jetzt Diskussionen im Forum? Oder?
Wahrscheinlich, aber tatsächlich haben sie sehr viel Emotionen geweckt. Also was uns auch der Apple gemacht hat, haben die wirklich geschafft diesmal, weil sie wirklich geile Geräte hatten und gesagt hat, ja, ey, cool, ihr macht endlich mal was Gutes. Weil sonst immer so, es ist schön, was ihr macht, aber es ist immer nicht so. Ja. Und das haben sie, und es ist auch nicht das erste Mal. Also die haben auch schon mehrere Präsentationen jetzt gehabt, wo du wirklich das Gefühl hattest, ja, da ist Begeisterung. Die wissen jetzt, wie sie Emotionen wecken können. Und das hat funktioniert. Und deswegen hast du auch Gefühl gehabt, ey, die Geräte, das ist total toll, was sie da gezeigen.
Was haben sie denn gezeigt?
Also sie haben natürlich neue Smartphones gezeigt für Windows Phone 10. Windows Mobile 10. Wie heißt es jetzt? Windows Phone? Windows 10 Mobile heißt es jetzt.
Windows 10 Mobile. Ich habe hier die, ich habe die Bilderstrecke,
Genau, und da haben sie jetzt eigentlich, da haben sie also so Standard-Hardware gezeigt, die andere auch haben bei Android und so. Es war bei Windows Phone, gab es bisher nicht. Und jetzt gibt es die halt auch mit Windows Phone. Mit Windows 10 wird das dann eben die Snapdragon 808 und 64-Bit und okay, wir haben jetzt drei LEDs als Blitz, okay, coole Sache. Aber sie haben jetzt wirklich so eine schöne, also wirklich High-End-Geräte gezeigt, die sie vorher nicht hatten, wo man sagen könnte, das ist ein Argument.
Um das kurz zu sagen, das ist das Lumia 950, bei den Namen muss man ja mal gucken, und das Lumia 950 XL.
Genau, einmal 5,2 und 5,7, wenn mich nicht alles täuscht. Also wirklich so auch das, was Google letztens vorgestellt hat mit dem Nexus. Ne? So diese Standardgrößen sind das ja inzwischen dann schon. Gut, Flüssigkeitskühlung und solche Sachen, was sie jetzt so schön beworben haben, gut, klar, es hat einen
Heatpipe. Flüssigkeitskühlung.
Ja, also das hat so eine Art Heatpipe drin. Das heißt, es ist ein bisschen, die Wärmeverteilung wird ein bisschen besser sein. Ist bei den Chips auch notwendig. Da hat man bei den Androids gemerkt, die drosseln halt sehr stark und offensichtlich hat aber Microsoft dann eine Lösung, die vielleicht besser funktioniert. Wir müssen jetzt mal schauen, wie es dann wirklich läuft. Generell, ich meine, das neue Betriebssystem, das ist halt das große Ding. Mit Continuum, das ist halt irgendwo, du kannst es quasi an einem Monitor, an eine Dockingstation anschließen, an einem Monitor und dann sieht das ein bisschen aus wie Windows 10 halt. Du kannst es wie Windows 10 benutzen, du hast die Tastaturkombis und so weiter. Es ist natürlich nicht richtiges Windows 10, sondern das bisschen ist abgespeckter, aber du hast zum Beispiel Office drauf, du hast diverse Microsoft-Apps, also das fühlt sich schon ein bisschen an wie ein PC und das ist schon ganz cool, weil du eigentlich, das läuft alles auf dem Telefon und das ist schon irgendwie. Also wir haben es natürlich jetzt mal schauen, wie es dann wirklich läuft im normalen Alltag. Aber du hast das Gefühl, okay, ich kann da wirklich Office drauf machen. Das ist so ein bisschen abgespeckt, aber es funktioniert. Und es funktioniert auch, die ganze Bedienoberfläche funktioniert dann schon wie Windows 10. Ne? Und obwohl es einfach nur auf dem Telefon läuft. Und das muss man sagen, ist schon eine coole Sache. Also mal abgesehen von den Geräten, die nett sind. Also das ist halt, aber das können andere auch. Aber das ist schon eine Sache, die andere eben nicht haben. Und mal schauen, wie das wirklich dann in Realität läuft. Kommt demnächst jetzt irgendwann auf den Markt. So genau haben sie es jetzt auch nicht gesagt. Ich glaube im November oder so.
Ich gucke gerade, ich gucke auch nach den Preisen. Also fängt hier bei $550 an.
Ist realistisch für die Hardware, ne? Also
599 Euro, ne?
Genau, 599 Euro für das. Das ist so realistisch. Für die High-End-Hardware ist es halt realistisch. Die kosten inzwischen alle so viel.
Geht bis 700.
Genau. Ist halt, wenn du jetzt ein S6 Edge oder sowas nimmst in der Größe oder das iPhone, die kosten halt alle so viel, ne? Aber ist nicht billig, also ist schon selbstbewusst, die Preisgestaltung. Davor haben sie so ein bisschen auf kleinen gemacht und die haben auch noch eine Billig-Variante noch, das 550.
Ja, ja. Das Lumia 550.
Haben sie eben auch noch, das ist dann quasi wieder für die Einsteiger, aber die haben eben jetzt auch richtig High-End. Ne? Also das ist schon sehr interessant, zumindest was Windows Mobile angeht. Also noch probieren sie es auf jeden Fall.
Ja, okay, sie haben noch nicht aufgehört. Genau. Aber das war gar nicht das, also das war erwartet worden.
Das war erwartet worden, das war so ein bisschen, oh cool, das ist vorstellen und dann kam eigentlich der große Kracher, war dann, also man wusste zwar, dass ein neues Surface kommt, aber was sie gezeigt haben, war schon sehr interessant. Also wir machen erstmal das Surface Pro 4.
Genau.
Größerer Bildschirm, obwohl die Abmessungen gleich geblieben sind, heißt Displayränder ein bisschen kleiner gemacht, es ist schmaler geworden und halt jetzt Skylake-Prozessoren drin. Skylake-Prozessoren sind halt deutlich schneller, also die Intel Skylake ist halt immer noch ein Core i5, Core i7 und der kleine Core M3. Die sind halt ein bisschen schneller als das, was vorher drin war. Die sagen jetzt 30% schneller oder so. Also ist schon, schon okay, ordentlich,
gut,
stromsparender. Soll angeblich 9 Stunden halten, mal abwarten. Sie haben die Vorgeräte auch gehalten, ist jetzt halt nur schneller. Höhere Auflösung. Also muss ich sagen, ey, endlich mal eine dicke Retina. Also Apple würde es als Retina verkaufen. Die verkaufen es jetzt als Pixel Plus, wenn ich mich nicht alles täusche. Also, oder Pixel Perfect. Also die haben alles schön. Das ist mehr als Full HD.
Oder das so
ist mehr als Full HD. Die sind 2364 mal 1700 irgendwas. Das ist eine krumme Auflösung, aber damit sie halt dieses 3:2 hinkriegen, was sie bei dem Dreier eingeführt haben, haben sie jetzt eben so eine krumme Auflösung. 12,3 Zoll. Okay, aber Aber hat jetzt so vom iPad die quasi diese Pixeldichte wie das iPad zum Beispiel. Und das ist bei so einem 12-Zoll-Tablet schon ziemlich gut. Also das haben andere nicht. Bin ich mal gespannt. Also es hört sich sehr gut an. Ist auch nicht ganz billig jetzt.
Hat bis 1 Terabyte Festplattenspeicher.
Ja, wobei die immer noch nicht bestellen kannst. Also sie haben gesagt, ja, bis 1 Terabyte können wir machen. Ist kein Problem, aber gibt es noch nicht zum Bestellen.
Das ist schon, wohin kommt das iPad? Auf 128? Oder?
Maximal 128, genau. Das ist schon krass. Da ist jetzt... Aber es ist eben auch eine andere Klasse, ne? Also die tun zwar so, als ob das ein Schinken mal, also ein Tablet wäre, aber es ist einfach eine 2 Stufen drüber. Also du musst überlegen, das kostet ab 1000 Euro. Das ist ein Tablet, was 1000 Euro kostet. Da ist die Tastatur noch nicht dabei, aber der Stift immerhin. Und der Stift ist auch
der Stift,
ja, aber zumindest liefern sie mit und das ist auch eine interessante Sache. Stimmt. Apple macht zum Beispiel nicht. Da haben sie schön Microsoft in der Präsentation auch gestichelt.
Ach so, das
im Preis beim ist iPad Pro ist der Stift natürlich nicht dabei, aber immerhin bei Microsoft ist er dabei.
Ich glaube, der kostet $100. Ich möchte jetzt nicht falsch sagen, aber der war teuer.
Der war teuer, aber wenn du überlegst, ne, 1000 Euro bezahlst du ja auch für das Surface Pro 4 jetzt. Und das ist nur der Core M3, der kleine, der sparsamere, aber eben auch nicht so schnelle. Und wenn du einen richtigen Core i5 haben willst, also richtig Notebook-Power, dann geht es halt schon bei 1100 Euro los. Und naja, und
aber bislang hatte man das ja gar nicht in der Größe, also oder in so einem Gerät.
Genau, also mit dem Core, mit dem Pro 3 hattest du schon so ein bisschen, das war schon ein Notebook-Ersatz, aber ist es eben nochmal flacher, leichter und so weiter geworden. Also das geht schon wirklich Richtung Tablet. Das ist jetzt ein richtiges Tablet, ich glaube 780 Gramm. 8,4 mm und in 12 Zoll. Also das ist schon tragbar unterwegs, auch benutzbar, problemlos als Tablet. Also das ist schon ein cooles Ding. Aber es ist halt quasi die Überarbeitung von dem, was sie schon hatten, was letztes Jahr gut funktioniert hat und diesmal jetzt eben nochmal deutlich überarbeitet. Drinnen auf jeden Fall. Also ist schon mal sehr interessant. Wie gesagt, preislich geht schon ordentlich los, aber das ist eben auch, du hast eben auch dann die richtige Laptop-Power, nicht nur einen ARM-Prozessor wie bei dem iPad und so weiter.
Und Apple macht ja vor, dass man Geld verlangen kann. Also die Leute stehen immer noch an für 700 Euro Smartphones.
Und die sagen zu Recht, dass die Leute, die es benutzen, empfehlen es gerne weiter. Und das ist wirklich so. Das ist einfach ein cooler Notebook-Ersatz, wenn du eben nicht das komplette Notebook brauchst, sondern dir das eben auch so reicht, dass du eben nur so eine etwas kleinere Tastatur hast und so weiter. Wenn dir das reicht, ist das ein cooles Ding auf jeden Fall.
Genau. Aber den Notebook-Ersatz, der ist nur für das Notebook und da haben sie was Neues
gezeigt. Wenn man ein richtiges Notebook haben will, das Surface Book, weil Book ist immer, geht immer, ne? und man merkt das so, das ist richtig Konkurrenz zum MacBook Pro. Und das ist echt ein cooles Ding, was sie da vorgestellt haben.
Ja.
Ist ein bisschen größer, 13,5 Zoll und hat eben eine richtige Basis, aber eben kannst das Display immer noch abnehmen und es ist immer noch ein Tablet. Nicht mehr so ein klassisches Tablet, weil die Anschlüsse sind alle an der Basis dran, aber das ist eben noch als Tablet benutzbar.
Also die Basis ist wie jetzt hier am Laptop unten das dran.
Also man kann sich mal vorstellen, das ist eigentlich das Notebook.
Wir haben das Bild da, genau.
Genau. Genau, wie so ein MacBook, nur dass du eben das Display auch noch abnehmen kannst und weiter benutzen kannst, weil die meiste Hardware eben hinter dem Display steckt. Genau. Ist ansonsten, wenn du es zusammensteckst, die haben noch so ein, du kannst es ganz normal aufklappen, ist kein Problem.
Ja.
Du kannst es auch andersrum draufstecken, kannst es quasi als wie so ein Yoga-Tablet dann auch noch irgendwie aufstellen und so weiter. Also wir haben sehr viele Optionen. Und dieser Scharnier, das ist irgendwie so eine aus Vollmetall gefertigt und du kannst es, das biegt sich dann so schön rum und so. Ja. Sieht sehr interessant aus. Also es ist wie ein Notebook quasi, nur dass es eben doch noch, dass du eben diesen Tastaturteil einfach abklemmen kannst. Und das ist schon sehr interessant. Drin steckt ja eben auch Skylake und so weiter, also auch volle Hardware, volle Hardware-Power. Und wenn man den Ankündigungen glauben darf, hey, ein Glaspad, also dieses Glas-Trackpad, wie beim MacBook Pro, das heißt, soll sehr angenehm sein zum Bedienen. Auch die Tastatur ist natürlich besser als beim Surface Pro 4, weil du halt eine richtige Tastatur drin hast. Also das ist schon ein sehr interessantes Ding, was sie da vorgestellt haben. Also ich bin mal sehr gespannt. Wir wissen noch nicht, wann es nach Deutschland kommt, wie viel es kostet. Ja. USA ab Oktober für ab 1200 Dollar, wenn mich nicht alles täuscht.
Ich stehe ab 1500.
Oh, 1500, stimmt, es waren 1500 Dollar sogar.
Bis 2700.
Ich habe die ganze Zeit mich gefragt, wenn man es jetzt mit den Apple-Geräten vergleicht, was greift es an? Welchen Bereich würdest du sagen?
Das ist wirklich MacBook Pro. Die haben auch ganz offensiv immer dagegen gestichelt und gesagt, hier MacBook Pro, ja, cool. Also wir haben eine höhere Auflösung, wir haben Stift, wir haben dies. Also und das, was cool beim MacBook Pro ist, haben wir auch, nämlich eine beleuchtete Tastatur, mit richtig gut tippen kannst. Du hast ein Glaspad, Glastrackpad und so. Nur du kannst eben noch abnehmen, die Anschlüsse sind alle da. Also das ist so ein bisschen, und ist es eben auch Vollmetall, also Magnesiumlegierung, aber so ähnlich wie halt beim MacBook. Also die gehen schon voll in die Richtung, das merkst du schon. Und aber halt mit Windows und mit ein paar Vorzügen.
Windows 10, genau. Also Windows 10. Viele Leute sind da. Also ich bin Windows-Nutzer.
Ist es auch,
also die Preise sind schon ganz schön happig.
Preise sind happig, aber das ist die Ausstattung, ne? Muss ich echt sagen. Ja. Hat nämlich auch ein 3000x2000 Display, also Pixel. Kommt auch auf 267 dpi oder so, also auch ziemlich scharf das Ganze, schärfer als das MacBook und so, also das ist, merkst halt schon, da ist ein 3:2 Display ist auch sehr ungewöhnlich
bei einem Notebook. Es hat auch eine extra Grafikkarte noch drin, in der Basis auch noch.
Ja, aber erst ab 1900 Dollar, krass, also genau, und die haben in der Basis noch einen Nvidia-Grafikchip und wenn du es abziehst, dann läuft der quasi nicht mit, aber du kannst es quasi, wenn es dran ist, dann läuft der Grafikchip mit und kann dann eben noch Aufgaben übernehmen. Wie viel schneller ist, die sagen auch nicht ganz genau, was für ein Chip jetzt eigentlich drin ist. Da muss man so ein bisschen abwarten, was das genau für ein GeForce ist, die da jetzt drin steckt. Aber es ist auf jeden Fall schon so ein High-End-Notebook, was du eben auch für den Preis normalerweise kriegst. Ne? Und es gibt halt bisher keine kleineren Ausstattungsvarianten. Also die gehen schon erstmal auf diesen MacBook-Markt, wo eben die Leute bereit sind, eben auch so viel zu bezahlen.
Ja. Ne? Das klingt auch schon fast spieletauglich.
Muss man mal abwarten, was da für ein GeForce drinsteckt. Aber ja, das ist auf jeden Fall spieletauglicher als jetzt so diese interne Grafik von Intel. Das auf jeden Fall. Also wenn man bereit ist, da $2000 oder dann wahrscheinlich 2000 Euro zu bezahlen, hat man auf jeden Fall doch schon ein relativ umfangreiches Tablet, Notebook, was du eben auch als Tablet benutzen kannst. Und ich meine, das ist 7,7 mm irgendwie dick. Also das ist auch so, das ist relativ dünn, leicht und so weiter. Also ich finde es sehr attraktiv, ne? Muss man sagen, belegen. Ich bin froh, wenn ich es testen kann, weil bezahlen, das ist schon nicht ganz billig, ne?
Ja, das stimmt. Also es gab ja immer schon diese Geräte, die diese Mischung versucht haben, die Mischung zu sein, aber die hatten die Leistung dann nicht.
Genau, die hatten sie selten, weil ist natürlich das Problem bei dem dünnen Disk, bei diesen dünnen Geräten, du musst das Ding Zeug ja irgendwie gekühlt bekommen. Und das war so ein bisschen immer das Problem. Das Skylake ist ein bisschen sparsamer geworden, also hat auch weniger Abwärme, deswegen können sie es überhaupt so dünn machen und so leicht. Wie das dann in der Praxis aussieht, ne? Wie lange die auch halten, ob die nicht irgendwann drosseln und so, das bleibt natürlich abzuwarten. Also erstmal ist die Begeisterung groß, aber wie dann die Hardware sich im Alltag schlägt, müssen wir mal abwarten. Ne?
Spannend finde ich dabei, dass es noch lange Zeit immer wieder erwartet wurde, dass Apple genau sowas bringt.
Genau.
Das ist ja der eigentliche Witz. Also es hat ja jeder mit erwartet, dass jetzt gehen die Air-iPads immer weiter und dann kommt jetzt das Hybridgerät. Also das können sie jetzt auch da mal knicken. Und jetzt sind sie da auch nicht.
Apple hat das iPad Pro vorgestellt, was halt auch nicht uninteressant ist, aber wenn du überlegst, was Microsoft geht jetzt in die Vollen und sagt, hier, cool, wir haben hier stellen hier ein richtiges Notebook hin, was du aber auch als Tablet nutzen kannst. Mhm. Wenn Apple sagt, ja, wir haben da so ein Mac, eine iOS-Abwandlung, da kannst du zwar auch Office Photoshop drauf machen, aber es sind nur die abgespeckten Varianten. Und Microsoft sagt, hier, du kannst bei uns alles machen. Das ist ein stinknormales Notebook mit richtig Leistung. Ja, und da bin ich mal gespannt. Also das ist auch diese Begeisterung, die das dadurch ausgelöst wurde. Weil du
das war ja auch eine der Kritiken an dieser Geschichte, dass du bei iOS dann eben doch nicht mehr deine gewohnten Apps benutzen kannst. Gerade die Leute, die um die sie geworben haben. Also beispielsweise Bildbearbeitung oder so. Klar. Wenn du dann plötzlich deine Profi-Programme gar nicht mehr nutzen kannst, weil die zwar auf dem Mac hast, aber leider die iOS-Version dann irgendwie nicht so 100% die Leistung und die Möglichkeiten zur Verfügung stellt. Schon spannend.
Also genau, und da muss man sagen, das hat Microsoft diesmal, also nachdem sie letztes Jahr so mit dem Surface Pro 4 endlich mal, Pro 3 mal angefangen haben, so, ey, wir haben jetzt ein cooles Gerät, was auch eigenständig ist, was aber auch gut funktioniert. Und jetzt machen sie eben noch mal einen drauf. Und du sagst, okay, cool, also wenn das funktioniert, wie sie es versprechen, dann haben sie mit ihrer eigenen Hardware endlich mal wirklich in Erfolg gelandet. Weil das war so bisher immer so, die Smartphones haben nicht so richtig funktioniert, die eigene Hardware hat am Anfang mit den Tablets auch nicht so richtig funktioniert und jetzt hat man so das Gefühl, ey, das könnte was werden, ne? Und bin ich mal wirklich gespannt, ne?
Also auf jeden Fall kann ich mich auch nicht erinnern, wann das letzte Mal Leute nach einer Microsoft-Präsentation euphorisch waren.
Voll
nicht
der
mal
Fanboy.
Nicht mal so euphorisch, sondern einfach überhaupt euphorisch.
Ja. Dann kommen noch HoloLens dazu und so, die haben immer wieder Sachen gezeigt, wo du sagst, ey cool, wenn das funktioniert, dann ist es richtig cool.
HoloLens
ist
natürlich die Präsentation das Geilste, der Preis war dann so ein bisschen Downer.
Ja.
3000, oder?
3000 für die Entwickler, also Entwicklerversion für die $3000, ne? Also nochmal.
Das steht ja jetzt auch
nicht an. Da wird bestimmt das Endkundensystem paar hundert kosten,
meinst du natürlich. Aber trotzdem haben sie immer auch die ganze Präsentation war so dieses Lockere, dieses ey cool, wir können dir irgendwas Schickes zeigen und das läuft cool. Und diese Coolness hat halt Apple ein bisschen verloren, muss man klar sagen. Und die Google-Präsentation wollen wir gar nicht drüber reden. Das war sehr, es war nicht so, die Begeisterung hat sich nicht rüber geschwappt. Ne? Und das ist halt hier anders gewesen.
Ja, also hier ist sie auf jeden Fall. Dann gucken wir mal, dann sind wir gespannt, wenn der Test kommt und wenn wir die Geräte dann hier auch mal stehen haben.
Auf jeden Fall.
Jetzt haben wir sie nur hier gezeigt. Ja, super. Da haben wir ja noch eine ganze Menge, wo wir gesagt haben, wir gucken mal, was jetzt noch passiert.
Wir gucken mal.
Dann gucken wir mal. Ist ja noch ein bisschen hin bis Weihnachten. Und ja, die aktuelle CT gibt es noch für eine Woche, genau. Wir haben auch noch hier eine zur Überwachung, wenn wir beim Datenschutz waren. Und ja, ansonsten unsere E-Mail-Adresse uplink@ct.de. Wenn sie jetzt eingeblendet wird, dann stimmt sie. Stimmt, auf Facebook sind wir, auf Twitter können wir uns anschreiben. Und der Plan ist, dass diese Woche das auch mit dem Podcast wieder schafft. Das nehme ich auf meine Kappe. Aber das wird besser. Bis nächste Woche dann. Ciao.
CT.
Ciao. Tschüss.